Ciao, schöne!
Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Schöne Ecken. Wir präsentieren euch dieses Mal den Auftakt einer, ja, wenn man so möchte, Trilogie. Denn, hallo Cornelis.
Hallo Sven.
Wir haben uns hier zusammengefunden, also Cornelis und ich, weil Cornelis auf einer kleinen Rundreise in Südtirol war, wo wir ja eigentlich schon im Rahmen unserer Tour im 2023 unterwegs waren. Und du hast damals gesagt, Mensch, hier steht so viel schönes Architekturmaterial rum, ich möchte mal die Hintergründe erfahren. Und da ich nicht konnte und du ja reisefreudiger bist als ich, hast du einfach Sack und Pack zusammengeräumt, bist in ein Verkehrsmittel deiner Wahl gestiegen und hast einfach mal dich mit sowohl den Ortschaften, die dir da so begegnet sind, beschäftigt, wie auch die ein oder andere Person, die mehr oder weniger mit den jeweiligen Objekten zusammenhängt, alles sehr vage ausgedrückt, vors Mikrofon gezerrt. Das heißt, erklär uns doch mal, was du mir und damit unserer Hörerschaft mitgebracht hast und in welcher Struktur das jetzt ablaufen wird.
Ja, ich hatte also Podcast und Architekturdruck oder andersrum vielleicht und habe mir so gedacht, irgendwie vor ein paar Wochen, also ursprünglich wollte ich rumfahren und vielleicht so ein paar Sachen berichten und da habe ich gemerkt, ich könnte ja auch einfach mal mit Menschen reden und vorher anfragen und habe dann mehrere Hotels, Weingüter und sogar Architekten aus der Region direkt angeschrieben, ob sie bereit wären, mir ihr Werk zu zeigen oder ihre Orte zu zeigen und mir eben ein bisschen was zu erzählen in einem Interview. Und ich habe 8 Gespräche geführt, 9 Orte gezielt besucht und noch ein bisschen mehr drumherum gesehen. Und das ist insofern ganz schön, weil wir zum ersten Mal, glaube ich, hier einen richtigen, tiefgreifenden Deep Dive, sagt man so schön, Einstieg in eine Region machen können. Und glaube ich, auch wirklich verstehen dann so ein bisschen, was die Herausforderungen sind in so einer Gebirgsregion mit Klimawandel, mit Tourismus, Overtourism ist ein Thema, eben zu bauen und zu gestalten und letztlich so einen Generationenwechsel, das werden wir hören, anzugehen. Ne? Mhm. Und wir werden also 3 Teile machen. Heute geht es erstmal um 2 Architekten. Das ist Egon Kelterer vom Studio Denanjolio und Kelterer Architekturbüro. Das hat er mit seiner Frau zusammen. Und Christian Rottensteiner von NOAH, Network of Architecture. 2 Studios aus der Region und da hat man schon gleich ein Schwerpunkt oder was Besonderes, alle Architekten, und ich hatte sehr viele auf der Liste, sind alle ganz, ganz dicht vor Ort. Und deswegen konnten wir also direkt sprechen. Und ich hatte sogar die Möglichkeit, dann im zweiten Teil, da wird es um die Weingüter der Region gehen, die modernen, sogar eins der Bauten von Egon Kelterer zu besuchen. Und im dritten Teil geht es um die Hotels der Region, die modernen. Es geht um moderne Architektur und konnte da sogar 2 Projekte von Christian Rottensteiner besuchen. Also es gibt sehr viel Verzahnung und ich hoffe, wir können einfach so ein bisschen einen Eindruck bekommen in das, was da gerade abgeht und was da so rumsteht.
Genau, und wir haben ja auch hier und da mal die Anfrage bekommen von unserer Hörerschaft, dass es doch mal wieder ein bisschen mehr um Architektur gehen soll. Und wir hoffen, hiermit diesen Wunsch zu erfüllen und auch mit diesem Deep Dive neue Perspektiven darauf zu bilden oder abzubilden, statt dass wir immer nur wie die Laien um die Gebäude herumschleichen und beschreiben, was wir für tolle Erker- und Rasterarchitektur sehen. Deswegen, ich freue mich da auch sehr drauf, dass du diese Eindrücke mitgebracht hast. Und was mich jetzt, bevor wir in in die erste Runde einsteigen, interessiert, wie hast du denn diese ganzen Orte dieser, wenn man es so nennen möchte, kleinen Tour überhaupt zusammengestellt?
Ja, ich habe wirklich lange gegoogelt mit Südtirol, South Tirol, Modern Architecture, habe mir irgendwelche Hidden Gems Listen angeschaut. Es gibt sehr viele Webseiten, die auch wirklich komprimiert darstellen. Ich habe sogar mit dem Tourismusbüro aus Bozen für die Region gesprochen. Die haben mir auch nochmal ein paar Tipps zusammengestellt und hatte wirklich dann eine sehr umfangreiche Liste auch auf einer Karte dann abgelegt, um auch herauszufinden, wo eigentlich was steht. Ich habe eine Rundreise gemacht, gestartet in Bozen mit Zug angekommen, dann Leihwagen genommen, einmal im Kreis gefahren über Brixen, Meran, nochmal Bozen und dann Richtung Buneck abgebogen. Also das ist quasi so ein kleiner Kreis mit verschiedenen Tälern am Rand und habe dann einfach alles angeschrieben, was mir interessant erschien und daraus eine Tour gebaut. Ne? Hat sich dann auch ganz cool ergeben, dass jeweils die Architekten, die wir heute hören, vorher im Gespräch waren und nicht anschließend mir deren Bauten anschauen konnte. Also ich bin ganz beglückt gewesen, wie gut das zusammengepasst hat und letztlich durch Zufall. Ne? Also wer sich gemeldet hat, wann Zeit war, konnte ich ja nicht steuern.
Ja, Ja, cool, dass da sich Leute gefunden haben, die dann auch an dem Projekt Wir erzählen einem Podcast mal was interessiert sind.
Freut uns total. Und wir haben einmal Informationen für euch zusammengestellt. Und zwar die liebe Lynn hat für uns kompakte Infos zu den beiden Architekturbüros, die wir heute hier im Gespräch haben.
Das Architekturbüro Del Agnolo Kelderer Studio di Architettura wird geführt von Silvia Del Agnolo und Egon Kelderer. Für die heutige Folge stand Cornelis Egon Kelderer Rede und Antwort. Geboren 1961 in Tramin, gründete er nach seinem Studium der Ingenieurwissenschaften in Padua und Forschungsarbeiten im Bereich Urbanistik im Jahr 2000 das Büro. Kelderer ist ein Pionier in der Klimahaus- und Passivhausplanung und bringt eine starke Verbindung von Architektur und Natur zum Ausdruck, wie es in Projekten wie der Kellerei Kurtatsch deutlich wird. Dieses Weingut spiegelt die Verschmelzung von Landschaft und Baukunst wider, wobei Kelderer die alpine Umgebung aufgreift und das Gebäude als natürliche Fortsetzung des Bergmassivs gestaltet. Silvia Del Agnolo, geboren 1957 in Tarsch, ist die renommierte Architektin des namensgebenden Duos, mit großer Expertise im Denkmalschutz. Sie studierte in Innsbruck und arbeitete in namhaften Büros in Wien und Bregenz. Del Agnolo prägt das Büro durch ihre fundierten Erfahrungen im Hochbau und Landschaftsschutz. Gemeinsam schaffen sie zeitgemäße, naturverbundene Architektur mit einem tiefen Respekt für Tradition und die alpine Landschaft, wie eindrucksvoll an der harmonischen Erweiterung der Kellerei Kurtatsch sichtbar wird. Christian Rottensteiner ist Architekt und Partner im renommierten Südtiroler Architekturbüro NOA, Network of Architecture. Das Büro verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem Architektur als dynamischer, lebendiger Prozess verstanden wird. Das Team glaubt daran, dass Architektur und Design sich ständig weiterentwickeln müssen, um die Bedürfnisse der Menschen und ihrer Umgebung zu reflektieren. Dabei steht das Zusammenspiel von Form, Funktion und Emotion im Mittelpunkt. NOA sieht Architektur als eine Brücke zwischen Mensch und Natur, bei der der Kontext und die Kultur eines Ortes eine zentrale Rolle spielen. Ihr Ziel ist es, Räume zu schaffen, die überraschen, inspirieren und zugleich Harmonie und Nachhaltigkeit fördern. Christian Rottensteiner ist dafür bekannt, seine Entwürfe stark an die natürliche Umgebung anzulehnen. So ließ er sich zum Beispiel bei Umsetzung des Wellness-Bereichs des More Life Resorts im österreichischen Lermoos von der beeindruckenden Zugspitze, die das Tal überragt, inspirieren. Seine Vision war es, die Wellness-Anlage wie die Sitzreihen eines Theaters zu gestalten, sodass die Gäste die Berglandschaft als Hauptdarsteller erleben können. Rottensteiner legt großen Wert auf die Harmonie zwischen Architektur und Natur, was sich in der innovativen Kombination aus Glas und Beton in seinen Bauwerken widerspiegelt.
Ja, wir hatten die Möglichkeit zu sprechen mit Egon Kelderer und Christian Rottensteiner. Die habt ihr jetzt kennengelernt. Und das war insofern ziemlich interessant, weil beide Gespräche waren sehr verschieden, auch vom Ort her. Egon Kelderer habe ich getroffen. Da wurde mir erst gesagt, einen Tag vorher, das geht nicht, weil der Herr Kelderer ist im Weinberg. Der kann nicht, denn jetzt ist Weinernte, es war ja September, der muss jetzt heute, weil das Wetter und so. Ich so, okay, na gut, kann man nichts machen. Aber wissen Sie was? Sie können sich doch im Weinberg treffen. Und dann bekam ich also eine Telefonnummer und eine WhatsApp-Pin-Location-Information und wurde dann also in den Weinberg geschickt, in der Nähe von Kaltern war das, glaube ich. Und dann habe ich Egon Kelderer dort in seinem eigenen Weinberg getroffen. Also der Mann macht nebenbei auch ein bisschen Weinbau. Christian Rottensteiner habe ich getroffen im Studio von NOA in Bozen. Das ist so ein eigentlich von außen sehr unspektakulärer Industriebau, der von innen aber so eine kleine Wunderwelt für Architekten aufmacht. NOA ist ja ein Studio von mehreren Architekten, die dort also ihre Modelle ausstellen, sich gegenseitig kollaborativ austauschen und eine sehr schöne bunte Welten, die auch erst das Büro frisch eingezogen ist. Also sehr verschiedene Situationen. Man hört es auch ein bisschen, dass wir also im Weinberg und draußen sind. Und ich würde sagen, wir lassen die beiden auch selbst zu Wort kommen. Ich habe sie jeweils gefragt, ganz kurz einfach sich selbst vorzustellen. Und wir hören zuerst Egon Kelderer.
Ich bin jetzt seit über 30 Jahren in diesem Beruf. Seit über 20 Jahren gibt es unser Büro mit meiner Partnerin Silvia Del Agnolo zusammen. Und wir versuchen natürlich, immer hochwertige Architektur zu machen, und das gelingt uns zum Teil eben, seit wir eben das Büro zusammen hatten. Vorher war ich in einem großen Büro mit einem sehr bekannten Architekten, habe ich sozusagen meine Lehrjahre gemacht, ja. Und seitdem 24 Jahren sind wir jetzt selbstständig.
Ich bin Christian Rottensteiner von NOA. Ich bin schon des Längeren hier im Büro tätig, bin Partner bei Noah und ja, in letzter Zeit eigentlich viele Projekte mitbetreut, teilweise in den frühen Phasen, teilweise in den späteren Phasen, teilweise von A bis Z. Deswegen bei uns ist das relativ wichtig auch, wie intensiv ist die Betreuung pro Projekt in den einzelnen Phasen. Ist für uns und schön auch einfach die Projekte dann sich entwickeln zu sehen. Das ist eigentlich sehr, sehr toll, muss ich sagen. Ja.
Was mich auch in die Region gebracht hat, dass ich das Gefühl hatte, die Architektur ist ein bisschen anders irgendwie. Also konnte es gar nicht vorher in Worte fassen. Aber wir haben es ja auch schon ein bisschen so gesehen, unsere Folge am Hotel Bühlwirt und wir waren im Hotel Hubertus, dass da irgendwas drin ist, was sich besonders, ich habe mal kein Wort dafür, ich weiß nicht, ob du es auch so empfunden hast, besonders crisp vielleicht, besonders interessant und einfach sehr kreativ, vielleicht auch mutig. Das sind so Worte, die mich dann auch in der Reise geprägt haben. Qualität, Mut, aber eben auch Kreativität. Und da habe ich dann beide gefragt, was eigentlich Südtiroler Architektur ausmacht und ob sie Eigenheiten hat.
Ich denke, es ist so ein großer Stolz, der hier in sämtlichen Phasen irgendwo mitschwingt. Ich denke, einmal diese Bürde, diese Aufgabe klarerweise, die du auch hast als Entwerfer und Gestalter in Verbindung mit der Natur, mit der Landschaft, die ja hier omnipräsent ist. Man fügt sich ja in Landschaften ein, die atemberaubend sind, wo man auch irgendwo in diesen Dialog tritt, wie möchte ich mich verhalten, A, als Gestalter, B, als eben als Produkt danach dieser Gestaltung. Das heißt, dieser Dialog ist sofort da, aber gleichzeitig auch diesen Stolz, das realisieren zu dürfen, das gestalten zu dürfen. Und einmal ist dieser Ansatz, diese Besonderheit, denke ich, das Besondere zu zeigen, das Besondere zu kreieren. Irgendwo schon, wenn jetzt das große Thema der Natur und Landschaft mitschwingt, schwingt auch hier das große Thema der Tradition mit. Und die Tradition ist nicht immer in allen Belangen förderlich. Das kann auch in die Richtung gehen, dass jetzt Tradition gestalterisch vielleicht hemmt. Ich finde den Stolz und die tolle Kombination ist, wenn man die Tradition nutzt, um auch Neues kreieren zu dürfen. Weil man weiß, man hat irgendwo dieses kulturelle Polster und kann sich aber trotzdem mit einem modernen Fokus auf Sachen heranwagen. Und noch dazu, ich glaube, dass es auch spricht für die Region, ist dieser Stolz, den nicht nur die Gestalter haben, sondern auch die Ausführenden. Ich denke, das Tolle hier, und das zeichnet auch viele Projekte aus, wenn du bis zum Schluss die Details richtig ausarbeitest und shapest in einer Art und Weise, dann geht das nur mit guten Handwerkern. Und ich denke, das haben wir wirklich sehr viele und gute hier in der Region.
Südtirol ist ein sehr kleines Land. Wir sind ungefähr 500.000 Einwohner. Aber es ist ein sehr reiches Land. Und wenn viel gebaut wird, dann muss auch, sagen wir mal, viel Geld da sein. Und das ist eben bei uns so. Es war lange Zeit so, dass viel gebaut wurde und nicht so gute Architektur gebaut wurde. Aber sagen wir mal, seit ungefähr 25, 30 Jahren wird sehr viel Wert darauf gelegt. Vorreiter war die Landesregierung mit den öffentlichen Projekten, die irgendwann mal dazu übergegangen ist, Wettbewerbe zu machen. Und wir waren immer ein bisschen im Windschatten der Österreicher und der Schweizer. Aber ich denke, wir haben eigentlich ganz gut aufgeholt.
Also da waren schon mal ein paar spannende Elemente drin. Liebe Hörerschaft, für euch nochmal, der etwas ältere Herr, der draußen ist, das ist Egon Kelderer. Und der Mann, der etwas trockener, sagen wir in der Audioproduktion, also etwas studiomäßiger rüberkommt, das ist Christian Rottensteiner von Noah. Nur, dass ihr das nochmal auseinanderklamüsern könnt, welche Aussage von wem kommt. Ich fand da eine vom Christian Rottensteiner eine sehr interessante Aussage drin, nämlich dieses kulturelle Polster. Du hattest eben mich gefragt, ob mir das in der Region auch so aufgefallen ist, dass da mutige und besondere Architektur ist. Ich musste da ein bisschen drüber nachdenken. Da habe ich jetzt auch diesen Interviewpart zugenutzt, weil ich weiß gar nicht, ob ich das als mutig bezeichnen würde, nur ich glaube jetzt, nachdem ich das nochmal so gehört habe, würde ich sagen ja, weil man darf auch da berücksichtigen, das sind ja schon sehr traditionelle Regionen, in denen eine gewisse Erwartungshaltung ist, in dem viel Konservatismus, was so, ne, wie die Holzhäuser aussehen, wie auch die Kultur konserviert wird. Also Konservatismus muss ja nicht immer etwas Negatives haben, auch wenn es in unserer Zeit oft so konnotiert ist. Und ich hatte da gesehen, dass, oder ich hatte mir überlegt, wenn du mich, also die Frage, die du eben gestellt hattest, als Antwort darauf würde ich sagen, dass mir halt genau das aufgefallen ist, dass es mutig im Sinne des Durchbrechens des Konservativen ist, weil die Region bewusste neue Impulse braucht und trotzdem dieses Besondere der Region, also ich will jetzt nicht auf Holzhäusern rumreiten, aber insbesondere halt unser Bühlwirt, den wir beide ja sehr lieben, ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass halt vorne dieses traditionelle alte Gasthaus ist und hinten dieser moderne und trotzdem wohnliche und schöne Komplex dran gesetzt ist. Das ist ein Bruch, aber irgendwie einer, mit dem man sich sehr gut anfreunden kann, wenn man ihn einmal in seiner Konsequenz verstanden hat. Und ich finde dieses kulturelle Polster als Wort, wie er es eben so gesagt hat, so schön, weil das beinhaltet irgendwie. Also es ist ein Polster im Sinne von, da ist viel Tradition da, viel Konservatismus, der auch eine gewisse Verantwortung mit sich bringt, diese Tradition also ne, man muss die Regeln kennen, um sie zu brechen. Und das sieht man ja zum Beispiel auch am Hubertus Hotel, wo wir ja auch waren, wo mit diesen Holzstämmen gearbeitet wurden, um Pfeiler zu machen, dass nicht echte Holzstämme sind, sondern die so aussehen sollen und sowas. Das steckt da irgendwie drin. Und das finde ich an dieser Architektur der Region so interessant. Also sperrige Antwort für eine kurze Aussage. Ja. Nur die Herleitung hat hoffentlich jetzt unserer Hörerschaft geholfen, wo es auch bei mir jetzt gedanklich herkam.
Finde ich spannend, weil das Wort Konservatismus von konservieren im Sinne von bewahren, aber nicht zwanghaft das Alte genauso belassen, sondern ergänzen und mit Respekt bewahren und erweitern, ist, glaube ich, so ein Aspekt. Und da habe ich auch von Christian tatsächlich noch ein Zitat hier im Interview und einen Abschnitt, weil im Augenblick was passiert oder passiert ist, das, glaube ich, das auch ausmacht, die junge Generation übernimmt. Das haben wir auch in Bühlwirt gesehen, das habe ich auf der Reise auch ganz oft erlebt. Es sind immer junge, oft Paare, die noch einen Elternhof im Hintergrund haben oder ein Gasthaus betreiben in der Stadt und jetzt sagen, wir trauen uns, das Ganze neu zu erfinden, aber mit Werten der Region. Und da hat er was dazu erzählt.
Das Tolle jetzt, weil du Hubertus angesprochen hast, ist auch so, dass hier gab es ja, und es gibt bei vielen unserer Projekten gibt es eine Art Generationswechsel. Und da ist auch das Schöne, dass wir teilweise ja, Teil sind von diesem Generationswechsel. Jetzt konkret beim Hubertus war es effektiv so, dass die erste Phase, das erste Baulos, wo es um die Erweiterung der Zimmer ging und in dieser Schnittstelle auch auch viel publizierte Infinity Pool, das war noch oder war mit dem Senior, wo das Ganze kreiert wurde. Jetzt ist bereits die Nachfolgegeneration vom Christian, praktisch der Markus, am Zuge, und man merkt auch hier die Anknüpfungspunkte und das Konzept, wie wir es damals kreiert haben, eben dieses Spiel mit dem Schwindel, das Spiel mit dem freien Blick in die Berge und auch mit der Raumwahrnehmung, da gesprochen von Auskragungen und Raumwahrnehmung mit leichten Schwingungen, die jetzt im Heaven and Hell zum Beispiel sind, ist nach wie vor irgendwie so dieser unique Ansatz, und das ist toll, wenn man eben auch kann mit mehr Generationen da gleichzeitig im Boot planen und weitergehen. Und es sind mehrere Themen geplant, viel, und das ist, finde ich auch toll, sind irgendwo Ideen, Gedanken, Spinnereien, die dann teilweise realisiert werden, teilweise wieder verworfen werden, aber ich denke auch diese Arbeit, die im Kopf passiert, die hilft viel auch, sich zu hinterfragen teilweise. Und teilweise werden dann wirklich auch Projekte oder Ideen dann konkretisiert.
Ich weiß nicht, ob dir es auch aufgefallen war, aber was mir bei der Recherche ganz oft in die Hände gefallen ist, quasi als das Kleinode der Architektur, sind Feuerwachen. Und das ist das, was wir eben schon gehört haben, dass die öffentliche Hand eigentlich erst angefangen hat, so einen Schub zu geben. Und tatsächlich ist es so, ich habe Egon gefragt, warum nun gerade die Feuerwachen so oft modern und auffällig gestaltet sind. Und man sieht es halt wirklich auch, wenn man rumfährt. Überall sind die Feuerwachen eigentlich das Schmuckstück des Ortes neben der Kirche und vielleicht noch zwei, drei anderen Geschichten in dem Weingut und vielleicht dem Hotel. Und das hat mir uns Egon hier erklärt.
Südtirol ist auch ein Land, das sehr stark, sagen wir, von Vereinswesen geprägt ist. Und das ist jetzt ein Zusammenspiel aus, sagen wir mal, politischem Kalkül und auch, sagen wir mal, gewisse Notwendigkeiten. Dass eben jedes Dorf hat seine Feuerwehr, jeder Weiler hat seinen, jede Ortschaft hat ihre Feuerwehr. Und ich denke, dass es eigentlich, sagen wir mal so, ein Thema ist, wo Politiker, sagen wir mal, der Bevölkerung, sagen wir mal, unter Anführungszeichen Geschenke machen können. Es ist manchmal, hat man schon den Eindruck, es ist ein bisschen viel, aber natürlich, sagen wir mal, unsere Feuerwehr funktioniert auch gut. Ja. Sie ist ja auch im Einsatz außerhalb Südtirols, wenn irgendwelche Katastrophen passieren.
Also ich finde das faszinierend. Ich weiß gar nicht, ob in Deutschland Feuerwachen in Dörfern so eine Rolle spielen, weil man verstanden hat, hier können wir der Bevölkerung zeigen, dass die Politik und die, ja, die da oben was machen. Und was Schönes machen, was Wichtiges machen. Was auch sichtbar ist, was hilfreich ist, was sinnvoll ist und eben nicht nur vor sich hinwerkeln. Also wirklich Beispiele schaffen für gute Politik. Ja, das finde ich interessant.
Ja, da stecken zwei Sachen drin. Also zum einen musste ich da auch mit dem Kopf gerade nicken, weil je mehr man so auf dem Land lebt, desto mehr bekommt man das mit, dass halt diese Unmittelbarkeit oder diese direkte Verbindung zwischen die Politik tut was und dann habe ich eine Feuerwache im Ort stehen. Das ist auf dem Land deutlicher wahrgenommen als jetzt in Städten, wo das viel abstrakter ist, wenn hier ne, drei Viertel weiter noch eine Feuerwache gebaut wird oder sowas, dass solche öffentlichen Gebäude mit Wettbewerben ausgeschrieben werden, das hatten wir ja auch mal ganz kurz, fällt mir da zum Beispiel unsere Langenfeld-Folge damals ein, wo wir vor unserer Feuerwache in Langenfeld standen, was ja mein Heimatort ist, wo wir diesen Print auf der Hauswand irgendwie begutachtet hatten. Ich weiß gar nicht mehr, was da der individuelle, die Besonderheit daran war, aber das hatte ich jetzt gerade so im Kopf bei einer Feuerwache. Aber ja, je mehr es aufs Land geht, desto mehr sind solche Prestigeobjekte für eine Ortschaft natürlich auch haben eine Strahlkraft und je mehr werden sie von der Bevölkerung natürlich auch wahrgenommen und sind ein Symbol für unsere Stadt, geht es gut. Ne? Und wenn es dann auch noch so beschützende Objekte sind, weil eine Feuerwache hat ja durchaus Sinn, gerade auch zu zeigen, unsere Stadt hat eine richtige Feuerwache, weil oft ist es ja so, dass in Ortschaften nur eine freiwillige Feuerwehr, ich will jetzt gar nicht abwerten, liebe freiwillige Feuerwehrmenschen da draußen, nur das ist natürlich also in gewisser Weise für eine Gemeinde eine Auszeichnung zu sagen, wir sind, oder zu zeigen, wir sind so wichtig, wir haben eine Berufsfeuerwehr oder sowas. Nicht, dass freiwillige Feuerwehren nicht auch Feuerwachen hätten. Nur ich habe vor kurzem mal mit einer Freundin darüber gesprochen, dass genau das in vielen Ortschaften so auch ein gewisses, ja, eine Strahlkraft eben hat, ob man eine freiwillige Feuerwehr oder eine Berufsfeuerwehr hat. Ja. Und ein weiterer Aspekt noch kurz, ein Exkurs zu diesen Wettbewerben, die er eben erwähnte, die ja auch dieses Thema jetzt so, wo dann eine Feuerwache oder so ausgelobt wird für Architekturbüros. Das finde ich auch interessant, weil das ist im Design, also im virtuellen Design für jetzt Webprojekte oder was auch immer, sind auch Wettbewerbe, wo man Preise gewinnen kann oder eben das Objekt dann gestaltet, um das man sich bewirbt, sind enorm wichtig. Und das ist gerade für Architekturbüros, die neu am Markt sind, unheimlich wichtig, um Bekanntheit zu erlangen, solche Wettbewerbe zu gewinnen. Sei es jetzt Ausschreibungen von öffentlicher Hand oder eben so Design Awards oder sowas, um damit Bekanntheit zu haben. Klar, wenn die jetzt beide schon mehr als 20 Jahre im Dienst sind, dann hat das keine Relevanz mehr. Nur das möchte ich nochmal unterstreichen, dass diese Wettbewerbe, wenn man das im Designumfeld nicht kennt, wirklich wichtig sind und nicht nur so ein unter ferner Liefen-Ding sind.
Ja, nicht zuletzt haben auch Architekturstudios erstmal, also teilweise 5, 6, 7, 8 nur Wettbewerbsbeiträge, die dann aber nicht realisiert werden, bis es dann irgendwann mal zum ersten Bauten kommt. Das dauert wirklich lange und das ist immer wieder faszinierend, dass dann auch Studios diese Durchstrecke durchstehen. Ne?
Naja. Ja. Nur noch mal kurz zur Klarstellung für unsere Hörerschaft. Wir sollten vielleicht noch mal klar machen, dass insbesondere das Büro Noah auch was mit einem der beiden Objekte, die wir eben erwähnt haben, wo wir auch selber waren, nämlich dem Bühlwirt und dem Hubertus Hotel, zu tun hat, nämlich mit dem Hubertus.
Genau, die haben den Skypool gebaut und Heaven und Hell. Und der Bühlwirt ist von Peer de Ville Architects, die haben wir hier nicht im Gespräch. Eins von wirklich 10, 12 sehr kreativen Büros in der Region, die also wirklich alle um die Ecke bauen, teilweise in Sichtweite. Ne? Da wohnen Architekten und gegenüber stehen ihre Projekte. Das ist wirklich toll. Und das ist auch was, was die Region prägt, diese Nähe, dieses, jeder kennt jeden. Ich habe es auch bei den Interviews gemerkt, fast alle kennen sich. Ne? Also der Architekt kennt die Weingutbesitzerin und der Hotelbetreiber kennt wiederum auch, also untereinander konntest eigentlich jeden miteinander sofort verdrahten. Die wussten immer, wer wer ist. Das ist total faszinierend. Und irgendwie auch schön und prägt diese Region, diese Nähe, dieses, man kennt sich, man guckt sich über die Schulter, aber auch mit einer kreativen Konkurrenz. Ne?
Da steckt auch diese Aussage drin, wo sich der Herr Kelderer eben über die Handwerker gefreut hat in der Region. Ne? Weil ja. Das ist natürlich auch was, das Vernetzen in dieser ja doch ländlicher geprägten Umgebung ist sicherlich nochmal was anderes als in der Großstadt, wo du 5 verschiedene zur Auswahl hast. Und dann mit, wie man da so schön sagt, tüchtigen Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen man auch gerne arbeitet, das ist wahrscheinlich nochmal eine viel engere Bande als auf dem Markt, auf dem man die Wahl hat.
Darfst du nicht verkacken, ne? Sonst kommt der rüber und kriegst keinen Käse mehr oder keinen Wein. Genau. Was die Region natürlich prägt, ist, dass sie in den letzten Jahren einen ziemlichen Boom erlebt hat, dass sie sehr reich ist, durch Tourismus vor allen Dingen, aber auch Industrie ist vor Ort und dass auf jeden Fall auch das Geld da ist, Projekte zu realisieren, aber eben auch an ihre Grenzen kommt. Ich glaube, es waren 34 Millionen Übernachtungen nach Corona in 23 oder sowas in dem Dreh, das trotz Bettenstopp, den haben sie inzwischen, also du darfst nur noch neu bauen, wenn ein altes Haus dafür weicht oder ein altes Bett. Trotzdem steigen die Übernachtungszahlen. Ne? Also es ist wirklich krass und ich habe es auch vor Ort gemerkt, wie voll die Straßen sind und es war eigentlich auch ein bisschen Off-Season und habe mich fast geschämt, da noch rumzufahren und einer von diesen Touristen zu sein. Da habe ich gefragt und zwar hat mir Egon ein bisschen was erzählt zu, ja, was gerade im Tourismus passiert und auch was die Grenzen dieser Entwicklung sind.
Also es war lange Zeit so, dass im Tourismus eigentlich eine sehr konservative Haltung war, aber man traute sich nicht, also die Hoteliers trauten sich eigentlich nicht, zeitgemäße Gebäude zu machen, sondern wurde sehr viel, sagen wir mal, Retro-Kitsch produziert, in der Meinung, das ist eigentlich etwas, was die Gäste wollen. Das hat sich dann entsprechend nach langer, sagen wir mal, hartnäckiger Arbeit von Seiten, sagen wir mal, der Architekten und der Planer irgendwie gewandt. Das Blatt hat sich jetzt gewandt. Man muss allerdings aufpassen, ich sehe in Tourismusarchitektur auch, sagen wir mal, Gefahren, sagen wir mal, eines neuen einer neuen kommerziellen Bauweise. Ja. Also der Kitsch kann auch ins Modernistische überschwappen, sozusagen. Ja. Man hat einfach den Eindruck, es wird sehr unkritisch mit Holz umgegangen. Es wird sehr unkritisch, sagen wir mal, mit Bildern, mit einfachen Bildern und den Versuch, irgendwas zu evozieren, umgegangen. Also man sieht einzelne wirklich tolle Bauten, aber an sich bin ich auch ein bisschen skeptisch, was die Hotelarchitektur betrifft. Aber trotz, dass eigentlich die moderne Wende da ist. Es gibt ja in Südtirol schon Ortschaften, in denen der Tourismus meiner Meinung nach überhand genommen hat, also wo man die Überbelegung hat, wo die Einheimischen im Grunde unzufrieden sind, weil sie sich nicht mehr entfalten können, weil sie eingeschränkt bleiben über einen großen Teil des Jahres. Verkehrsprobleme, Kostensteigerungen der Wohnungen, der Lebenshaltungskosten und so weiter. Also insgesamt gibt es schon ein Problem, dass wir fast zu viel Tourismus haben. Ja. Aber die Frage ist immer halt die Touristiker sind immer ein bisschen vorsichtig, weil wenn man bremst, dann hat man möglicherweise halt eine negative Wirkung, indem man zu wenig dann hat. Ja. Also die Balance zu finden, ist nicht so einfach.
Ja, da waren wieder viele kleine interessante Dinge drin. Ne? Also dieses Retro-Kitsch, da musste ich gerade schmunzeln. Das deckt sich ja mit dem, was ich eben vermutet habe, dass eben nicht alle so mutig sind, wie er es ja auch ausdrückte. Also ja, spannend.
Ja, ja. Und es ist halt auch, ich merke das ja immer, ich bin jemand, der sich schnell begeistern lässt von Architektur, von Neuarchitektur und dann die Schwächen oder auch das, was sich vielleicht da eigentlich relativ langweilig wiederholt manchmal, auch erst später sehe. Ne? Und ich bin erstmal begeistert von viel Holz und irgendwie schöne, ja, ne, diese Bilder, wir werden es auch später noch merken, mit welchen Bildern die Hotels arbeiten, mit welchen Narrativen. Das kann aber auch sich sehr schnell abnutzen und auch sich wiederholen. Und es ist zwar die Architektur der Region, aber die Kreativität ist schwierig und es ist halt eben auch schwierig, weil wahnsinnig viel Ressourcen und Platz verbraucht wird. Das ist halt wirklich nochmal ein Thema und es hat sich für mich auch total gelohnt, nochmal die Region zu sehen, diese Enge zu merken. Ich meine, es gibt in jedem Tal eine Straße und vielleicht auch eine Autobahn. Es gibt einfach null Platz zu bauen, weil entweder nimmst du einen Weinberg weg oder andere Wirtschaftsflächen versiegeln sowieso dann ein Problem. Bestimmte Bereiche kann man nicht bebauen. Natur ist sowieso eigentlich immer einerseits fast schon im Weg, andererseits braucht sie für Biodiversität, für Tourismus, für Landwirtschaft, für alles. Eigentlich dürfte man überhaupt nichts mehr verändern. Es ist also wirklich unfassbar spannend im Sinne von, es spannt überall an, es gibt überall auch Vorschriften. Wir sprechen auch noch über das Thema Baustopp, dass dann also aus Denkmalschutzgründen, Landschaftsschutzgründen eigentlich gar nichts Sichtbares verändert werden darf. Und das ist wirklich krass, ne? Mhm.
Ja, das ist, da stecken viele Dinge drin, die auch in Zukunft das sehr beeinflussen werden. Und als ja tourismusstarke Region ist ja da auch eine gewisse Erwartungshaltung dann da, weil die Region transformiert oder hat sich ja Richtung diesen Tourismus transformiert über viele, viele Jahre. Und da ist natürlich jetzt auch die Erwartungshaltung der Klientel da, dass und auch die neue Klientel, die sich ja durch diese Art der Architektur entwickelt, wenn dieses traditionsreiche nur noch ein, also das heißt nur, aber ein Teilbereich der Architektur, die vor Ort geboten wird, ist und diese neueren Geschichten die Region für eine neue Zielgruppe öffnet.
Ja. Ich habe das Thema Nachhaltigkeit auch direkt angesprochen, weil das ja für Architekten, die neu bauen, ein Thema sein muss und habe beide also direkt gefragt, wie sie das Spannungsfeld eigentlich sehen. Ne? Zuerst sagt Christian was dazu.
Ist ein großes Thema, ist auch in der Hinsicht top aktuell, da klarerweise durch die Entwicklung einer Region, klarerweise, wie du vorhin meintest, okay, es kann auch so sein, es ist irgendwo eine wunderschöne Ecke irgendwo, aber es bietet jetzt nichts. Das heißt, dieses Nichts verleitet ein gewisse Menschen, vielleicht dorthin zu kommen. Wenn es Angebote gibt, verleitet es mehr Menschen, dorthin zu kommen. Und wenn es eine Art von Angeboten gibt, dann denke ich, schafft man es auch so eine Art Filter über den Gast zu legen, zu sagen, okay, wer schätzt das Ganze auch? Und nicht immer, aber oft ist auch, dass dann, ja klarweise die Preislage einer Destination auch ein Filter. Und was man jetzt halt in letzter Zeit gesehen hat, was das eines der größten Probleme ist, ist jetzt nicht unbedingt nur jetzt vielleicht klarerweise ein Verbrauch von neuen Flächen, sondern akut bei uns hier ist effektiv die Mobilität. Das heißt, das ganze der viel zitierte Tagestourismus, wo jetzt Gäste jetzt vielleicht wirklich nur aufgrund von einem Foto beziehungsweise einer kurzen Aufenthalt auf einer Passstraße oder vor einem Gipfel dorthin fahren mit einem riesen Verkehrsaufkommen mit Wertschöpfung für die Region gleich null. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Anlagen wie zum Beispiel das Hubertus auch, wo Personen hinkommen und aufgrund auch dass dem Vorfinden, was ein Angebot dort ist, auch jetzt dieses unbedingt exzessive Rumreisen irgendwo limitiert auch ist. Das heißt, man ist irgendwo in einer Art Ressortanlage, wo man auch viel findet. Man hat vielleicht von dort aus die Möglichkeit, durch mehr Service gezielt zu einem Platz zu kommen, vielleicht durch intern organisierte Shuttles. Und wenn das jetzt wegfallen würde, weil klarerweise vielleicht die eine oder andere Destination oder Betrieb das sich so nicht leisten kann, ich denke, das Bündeln kann vielleicht auch der ausschlaggebende Punkt sein, um die Balance zu halten, zu sagen, okay, wissend den Wirtschaftszweig, wie wichtig der für die Region ist, aber auch wissend für das Erbe, für die Natur, für die Landschaft, die beibehalten werden muss. Das heißt, kurz oder lang, denke ich, muss es um Qualität gehen. Qualitätssteigerung und sagen, aufgrund von Benefits oder von vielleicht als, Zusatzfinanzierung, dass da für die Allgemeinheit aufgrund des Tourismus auch wieder vielleicht die Gemeindekassen gefüllt werden, in der Hinsicht, ja.
Ja, also wie es weitergeht mit der Architektur in unserer Region. Ich glaube, wie überall werden wir sehr stark gefordert sein in der Revitalisierung. Ja. Themen finden für bestehende Architektur. Ich glaube, das ist unser Hauptthema. Wir werden sicherlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wenig Neubauten machen. Ich bin eigentlich nicht traurig darüber, ja, muss ich sagen. Ich hoffe, dass es wenig sein werden, weil das bedeutet, dass es gelingt, sowohl der öffentlichen Hand als auch den Bauherren, sagen wir mal, die bestehenden Gebäude zu, sagen wir mal, wieder neu zu erfinden. Das ist in Südtirol noch viel besser verstehbar, ja, als in einem Gebiet mit einer großen, flachen Landschaft. Hier haben wir wirklich nur sehr wenige Bereiche, wo wir, sagen wir, Häuser bauen könnten, ja, aber wo wir auch Landwirtschaft betreiben können, wo die Natur, sagen wir mal, zulässt, dass Aktivität überhaupt stattfindet. Ich persönlich sehe es auch sehr kritisch, diese Tendenz jetzt, die, sagen wir, gerade stattfindet, wo man zum Beispiel Hotels versucht, in Extremlagen zu bauen, ja, in Wäldern, im alpinen Bereich. Ich bin eigentlich ein Gegner von diesen Sachen.
Ja, viele, viele kleine Dinge. insbesondere die letzte Aussage, da habe ich sehr genickt. Also das ist halt so typisch Menschheit. Ne? Man muss, normale Hotels gibt es schon, lass uns ein Hotel auf Meeresboden bauen, lass uns ein Hotel im Weltall bauen, lass uns. Das ist so was, was dieses ständige Streben nach höher, weiter, schneller abbildet. Und ob das, da hat jeder bestimmt und jede ihre und seine eigene Meinung zu. Was ich wenn ich jetzt mal ein Schleifchen drum mache, was beide mehr oder weniger gesagt haben, ist ja dieses, es gibt eigentlich nur den nachhaltigen Weg. Es gibt eigentlich nur diesen Weg hin zu Qualität und zu im Einklang mit der Natur. Das erzeugt natürlich, wenn ich jetzt mal den Bad Cop spiele, auch Kosten, die letztendlich von den Urlaubenden eben getragen werden müssen, wenn man dort Urlaub machen möchte. Und das ist ja immer eine Diskussion, die dann auch zu Recht von gewissen Zielgruppen gestartet wird. Dieses so, ja, und ich darf dann nur noch Urlaub auf meinem eigenen Balkon machen. Das ist halt nicht alles so schwarz und weiß. Ne? Das ist alles, das eine bedingt das andere. Und Urlaub, Tourismus erzeugt gewisse, ja, erzeugt Energie. Es muss mit Energie versorgt werden. Es zerstört Ressourcen. Es erzeugt Abrieb, es erzeugt Verschleiß. Und der muss einfach, wenn wir von diesem Planeten lang genug was haben möchten, der muss kompensiert werden in gewisser Weise. Und da bin ich gespannt, ob es auch für sozial schwache Menschen, die trotzdem Urlaub brauchen und mal Berge sehen sollten, eine Art Solidaritätsmöglichkeiten in Zukunft gibt, wo das querfinanziert wird, ne? Von Leuten, die dann das Geld haben und entsprechend dann das auffangen können. Und das ist dann eine gewisse Menge an. Egal, das führt jetzt zu weit, nur ich finde diesen Gedankengang sehr interessant, weil das eine halt sich so leicht sagt und das andere, ja, niemand hat Recht auf Urlaub, klar, nur, oder Recht auf ne, den Urlaub, den man möchte irgendwie so. Jetzt bitte ich da draußen die Hörerschaft, auch meine Aussage nicht auf die Goldwaage zu legen und falsch zu verstehen. Nur ich hoffe, es kommt drüber, was ich sagen will. Also ja. Nachhaltigkeit ja, nur auch eben zu gucken, wie lässt man dann nicht Menschen zurück, die genauso Urlaub verdient haben. Ne? Nicht das Recht, aber es verdient haben. So.
Wir kommen noch zurück auf das Thema Qualität und Luxuspreis und auch, dass der Aspekt so ist, dass man bewusst auch versucht, durch einen hohen Preis vielleicht wiederum mehr Einnahmen mit weniger Übernachtung, mit weniger Verkehr, auch mehr an einem Ort die Nutzenden, die Reisenden meine ich, zu halten. Und das ist dann wiederum gleichzeitig ein Filter, wie auch gesagt wurde, der andere ausschließt. Es gibt natürlich auch günstige Übernachtungsmöglichkeiten, aber ich merke schon, dass es eigentlich so eine Tendenz gibt zu sagen, lieber weniger teurer, lieber nicht alle. Und das ist natürlich schon auch nicht mehr so inklusiv. Ne? Das ist wirklich ein Spannungsfeld. Gleichzeitig merkt man diesen Druck, nachhaltiger zu operieren, anders zu denken. Es ist wirklich, ich habe mich nie so sehr stark als Tourist gefühlt, der, sagen wir mal, vielleicht ganz klar auch zerstört Und gleichzeitig war ich so begeistert von dem, was geschaffen wurde. Ne? Also das ist ein Spannungsfeld, was wirklich bei dieser Reise und diesen Orten extrem klar wird. Das ist also wirklich interessant gewesen. Das wird sich auch noch durchziehen durch die nächsten Folgen für die Themen Weinbau und Hotels, die das auch jeweils zu bearbeiten und zu beachten haben, ne? Oder verschiedene Blickwinkel haben.
Ja, ich denke, wir beide sind keine Personen, die in Bäume ritzen oder bewusst Naturdenkmäler klauen. Das meine ich nicht mit zerstören, sondern eben einfach der Verschleiß, der durchs Reisen halt entsteht. Ne? Also Straßen müssen instand gehalten werden, die Energiekosten oder Energie wird einfach verbraucht, um uns von A nach B zu bewegen. Das sind all diese Dinge, die sich auf die Natur auswirken. Ja, nur noch mal zur Klarstellung, falls da draußen ein paar Fragezeichen aufgetreten sind.
Die Straße ist halt in die Landschaft geritzt. Aber gut, genau. Wir kommen auch darauf zurück an andere Stellen. Dieser Podcast-Reihe und Reise. Natürlich soll es auch um die Architekten gehen und das, was sie gemacht haben und darauf, worauf sie stolz sind. Und ich habe jetzt beide gefragt, was ihre Lieblingsprojekte sind. Und das war nicht abgesprochen. Überraschenderweise sind eben auch sogar drei Projekte dabei, die später noch eine Rolle spielen werden. Zuerst erzählt Christian was zum Apfelhof, dem Toglerhof.
Da ist eigentlich das sichtbar, was wir beabsichtigen. Das heißt, da ist wirklich jetzt langjährig schon eine tolle Zusammenarbeit mit der Familie entstanden, wo wir über einen Wettbewerbsbeitrag unsere Ideen zeigen konnten. Und auf diese Ideen bauen wir nach wie vor auf. Das heißt, dieses sich gegenseitig finden über ein Konzept und dieses Konzept verleitet einen dann wirklich, jetzt sind wir glaube ich beim fünften Baulos, das jetzt realisiert wird, ins das nächste, was passiert. Es sind dann teilweise größere Eingriffe, teilweise werden Umgestaltungen gemacht, zum Beispiel jetzt im nächsten Jahr wird da ein ganzer Shop-Bereich und Gastronomie- und Verkaufsbereich erneuert in einer bestehenden Kubatur, in einem alten Stadel, das wir vor mittlerweile 8 Jahren, wo wir Zimmer umbauen durften. Das heißt, es ist nicht immer der totale Neubau, wo man sich auch austoben kann. Klarerweise bei Ihnen war auch viel Neubau und trotzdem ist das alles so irgendwo aufbauend auf dieses Ursprungskonzept. Und ich finde die Verbindung, weil uns interessieren ja eigentlich so die Leute dann kennenzulernen und zu sagen, jeder trägt seine Geschichte mit und wir können eigentlich zusammen mit dem Bauherrn diese Geschichte realisieren. Ich denke, das ist so der Wunschgedanke bei dem Startpunkt des Konzeptes. Ja.
Wir machen weiter. Egon hat dann erstmal vorgestellt, und zwar war bei ihm schon auch der Weinbau wichtig. Wir sitzen ja am Weinberg, das dürfen wir nicht vergessen. Und der hat 2 Weinkellereien gebaut, die auch für mich 2 ikonische Gebäude sind. Das ist die Kellerei Bozen und die Kellerei Kurtatsch. Die erste, von der du jetzt erzählt, das ist die Kellerei Bozen. Da habe ich noch kurz anhalten können, habe mich nicht genauer umgeschaut, aber habe es zumindest mit eigenen Augen gesehen. Und das war für ihn der Einstieg in die Weinarchitektur.
Ich denke schon, dass die beiden Kellereien in Bozen und in Kurtatsch für unser Büro einen Höhepunkt darstellen, den wir natürlich versuchen, in den nächsten Jahren wieder zu toppen. Aber sagen wir mal, es war mal zwischendurch ein sehr guter, sagen wir mal, ein gutes Niveau, das wir erreichen konnten. Beide Kellereien haben wir in den Jahren, sagen wir mal, 16 bis 20 gebaut. Bozen hatten wir 2008 den Wettbewerb gewonnen. Allerdings gab es dann fast 8 Jahre, nennen wir es mal Pause. Es waren dann Probleme da mit Genehmigungen, es waren Rekurse von Anrainern, es waren Rekurse von Naturschutzverbänden und so weiter, die alle behandelt werden mussten. Und am Ende konnten wir dann 2015, also nach 7, 8 Jahren, dann mit der Planung beginnen. Und wir haben das dann relativ in kurzer Zeit durchgezogen und eben zwischen 2016 und 2018 wurde die Kellerei gebaut. Das ist eine sehr große Kellerei, ist eine komplett neue Kellerei. In der Größenordnung, sagen wir mal, glaube ich, gibt es in Südtirol keine neue Kellerei. Was ist in Bozen? Also, sagen wir mal, eins der wichtigsten Themen war eine Produktionsweise, die sagen wir, energiesparend und auch für den Wein sehr schonend ist, wurde hier wirklich exemplarisch durchgezogen. Und zwar, wir haben praktisch eine, wie gesagt, exemplarische sagen wir mal, Kellerei gebaut, in der der Wein im freien Fall ohne oder mit ganz geringer Einsatz von Pumpen und anderen Hilfsmitteln, mechanischen Hilfsmitteln, also produziert wird. Das war möglich, weil diese Kellerei vom Standort her eigentlich alles mitgebracht hat, was es gebraucht hat. Und zwar war da ein Hang. Ja. Und der Hang ermöglichte uns, in die Höhe zu gehen, sodass wir alle einzelnen Produktionsschritte übereinander ansiedeln konnten. Ja. Das ist eigentlich das Prinzip. Die ganze Kellerei, also die Kellerei ist zu 95% unter der Erde. Ja. Man sieht eigentlich ein relativ großes Verwaltungsgebäude und man sieht eine große Öffnung des Produktionsgebäudes. Aber wenn man das Gebäude selber nicht begeht, dann hat man eigentlich keinen Begriff davon, wie groß, wie tief das reingeht und wie groß das ist. Also wie gesagt, wir haben hier ungefähr 130.000 Kubikmeter Untererde und 6.000 Kubikmeter Obererde. Also die Kapazität ist ja auch sehr groß. Man hat hier geplant für 50.000 Hektoliter Wein. Man hat auch so in die Zukunft gedacht. Man dachte, dass man mit der Kellerei wahrscheinlich nochmal Winzer anziehen kann, also neue Mitglieder. Das ist ja eine Genossenschaft, genauso wie eben auch in Kutatsch. Sie liegen im Augenblick etwas unter ihrer Kapazität, aber das wird sich sicherlich ändern, weil die Produktionsweise einfach sehr optimiert ist, kostengünstig ist und auch für die Weinproduktion wirklich optimal. Das ist also in Bozen, da war ja das Thema, ne? Wir hatten diesen Weinhang und da war an der Stelle war dann irgendwann mal auch ein bisschen ein Stück Wald, aber an sich war das ein kontinuierlicher Hang mit Reben. Und da war immer mit, also ist immer mitgeflossen bei den Anforderungen, man soll da möglichst landschaftsschonend bauen. Und wir haben eigentlich dann im Grunde das ganze Volumen in den Hang reingebaut, sodass auf dem Gebäude die Reben weiterlaufen können. Ja. Und das, glaube ich, war auch die Qualität, die man erkannt hat und die man eben entsprechend dann bewertet hat. Und da ist dann unser Projekt zur Ausführung gekommen. Genau, also wenn man noch dazu nimmt, dass also das Verwaltungsgebäude als, als Symbol für Bozen, fast wie ein Stadttor, eine Funktion übernehmen soll, dann glaube ich, hat man ungefähr schon im Kontext dieses Gebäudes beschrieben.
Ja, wer gerade sich fragt, das habe ich doch schon mal irgendwo bei Schöne Ecken gehört. Ja, nur das war die Bodega bei Gorri, auf der wir auf unserer Rioja-Tour waren und auch du schon mehrfach warst. Die hat auch dieses Prinzip, dass die Schwerkraft den Wein weiter nach unten treibt. Und das ist jetzt allerdings eine andere Weinherstellungsmanufaktur, die in Bozen liegt, hat also nichts mit bei Gorri zu tun. Nur wer gerade sich am Kopf gekratzt hat.
Sind übrigens alles Genossenschaften oder fast alles Genossenschaften, das kommt später nochmal, anders als in Spanien nur es Firmen sind, das ist wirklich mehr regional, deswegen heißt es auch Kellerei Bozen, Kellerei Kurtatsch, auch ein Ort, Kellerei Meran und so weiter, das ist also ganz faszinierend, aber das für eine spätere Folge. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht reingekommen bin in das Gebäude und da keine Führung gemacht habe, weil das ist von außen riesig und dann sagt er, das sind 5% der umbauten Masse und der Rest ist unterirdisch und nicht zu sehen, also auch nachhaltig im Berg versteckt, obendrauf der Wein. Ist sehr faszinierend. Ne?
Ja, also dieses Gebäude ist wirklich, also schaut gerne in die Fotos auf schöne-ecken.de oder in euren Podcatcher, wenn er Bilder anzeigen kann. Dieses, was er gerade beschrieben hat, dass sich die Reben auf dem Gebäude fortziehen oder fortsetzen. Ich sehe da eher so eine Blattstruktur, ein Weinblatt oder sowas. Und für mich ist das keine Rebe, vielleicht habe ich es aber auch falsch verstanden. Es sieht auf jeden Fall mega aus. Das ist so ein riesengroßer gläserner Kubus, der vor dem Gebäude steht und eben diese Blattadern zeigt. Und das sieht fantastisch aus.
Ist also wirklich toll. Habe ich auch wirklich vorher oft auf Fotos gesehen. Ist wirklich ikonische Region. Wir springen mal zur Kellerei Kurtatsch, ein anderes Projekt von Egon Kelderer, zeitgleich entstanden. Und das würde ich nur kurz mal vorspielen, um seinen Eindruck zu beschreiben. Wir machen dann später noch einen Besuch vor Ort in der nächsten Folge.
Kurtatsch ist eine kleine Gemeinde, von Bozen 30 Kilometer entfernt. Kurtatsch ist ein Ort, den man, wenn man auf der Autobahn Richtung Norden fährt oder auch Richtung Süden, dann sieht man diesen Ort, aber man ist nicht unbedingt gezwungen, da an dem Ort, an der Ortschaft vorbeizufahren. Mhm. Wenn man von der Autobahn aus Kurtatsch sieht, sieht man einen Felsen, einen sagen wir, linsenförmigen Felsen, der vom Talboden aufsteigt, bis zu 50 Meter hoch und relativ lang, also wahrscheinlich so an die 500 Meter lang. Und das Dorf liegt darauf oben. Und da war eigentlich, sagen wir mal, die Idee diese, dass wir, also man hat uns gesagt, sie hätten gerne ein Gebäude, das in Bezug zum Umfeld steht, zum Weinbau in dieser Gemeinde. Und da war für mich dann klar, dass eigentlich dieser Felsen, sagen wir, irgendwo in das Gebäude reingebracht werden muss, als Symbol. Weil eigentlich Kurtatsch, die Gemeinde und auch der ganze Weinbau um Kurtatsch eigentlich mit diesem Felsen und mit ähnlichen Felsformationen eigentlich steht und fällt. Und da war dann einfach die Idee, dass wir dieses, wir haben ja eine bestehende Kellerei weiter ausgebaut und vergrößert. Und da war eben die Idee, dass man dieses Bild in das neue Gebäude reinholt. Und das war zuerst eigentlich ganz naiv gedacht, aber letztendlich hatten wir auch Glück und haben das, es ist uns gelungen, das Gebäude wirklich über alle Höhen drüber mit diesem Felsen zu verbinden. Weil wenn man das Gebäude begeht, dann sieht man, dass wir im obersten Bereich einen künstlichen Felsen gestalten, aber sobald wir nach unten gehen, in die unteren Ebenen, haben wir sofort den natürlichen Felsen als Bezugspunkt bis ganz unten im Barrikkeller, wo wir glücklicherweise beim Aushub dann genau diese Felsformation gefunden haben. Und das ist, sagen wir mal, für ein sehr großer Glücksfall. Also da sind wir sehr froh, dass das gelungen ist. Wir hatten uns das erträumt, aber man konnte nicht wissen, was das genau für ein Felsen sein wird.
Ja, und du siehst das Foto. Ich will es gar nicht groß spoilern schon. Aber da geht das Architekturherz und das Gestalterherz, glaube ich, sehr hoch.
Ja, das ist ein weiteres Gebäude aus unserer Reihe, wo James Bond Bösewichte zu Hause
ist. Das sowieso. Warum Weingüter immer diesen Bezüge haben. Aber es ist auch schön. Ich glaube, die James Bond Bösewichter, die sich Weingüter leisten, haben irgendwie auch Stil.
Auf jeden Fall. Die trinken ja auch wahrscheinlich gerne guten Wein.
Stimmt. Die Welt geht unter. Der Wein stirbt zuletzt oder so. Wine Never Dies. Das ist der nächste James Bond. Aber das nächste Projekt, auch Christian habe ich gefragt, was er gebaut hat und was ihm besonders viel Spaß gemacht hat. Und da hat mich das sehr gefreut, dass er zufällig die beiden Projekte angesprochen hat, die ich auch am nächsten Tag besucht habe. Hier geht es um Hotels. Das Tolle dabei ist, es sind zwei Neubauten, also komplett auf der grünen Wiese entstanden oder zumindest Altbauten ersetzt und ergänzt, aber die zumindest die Freiheit hatten, in sich geschlossen eine Gestaltung zu machen. Das ist auch was ich auf der Reise gemerkt habe. Das Hubertus und auch das Bühlwirt sind halt nochmal so ein bisschen auch durch das Drumherum und durch die Geschichte schon ein bisschen geprägt. Das hat auch seine Vorteile, aber so richtig zu spielen. Also ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die drei Adjektive für mich sind Qualität, Mut und Kreativität und das geht wirklich teilweise auf Steroiden, ne? Und wir schauen uns zuerst an und hören von Christian zum Thema Gloriette Guesthaus auch in Bozen, in Oberbozen.
Wir sind ja jetzt gerade in Bozen bei uns im Büro und das Tolle, diese beiden Projekte sind auf dem Hochplateau vom Ritten. Das heißt, wenn wir jetzt in Bozen starten würden, könnten wir mit der Seilbahn hochfahren, da sind wir auf 1200 Meter Meereshöhe, da wird die Luft schon etwas frischer. Und wie der gut situierte Bozner früher immer noch machte, ist in den Sommermonaten macht man dort oben die Sommerfrische. Und das war auch der Ausgangspunkt von der Gloriette. Das heißt, sehr früh gestartete Tourismus, der in den ländlichen Regionen schon vor der letzten Jahr oder vor der vorletzten Jahrhundertwende passiert ist, haben wir als Art Ausgangspunkt für unser Projekt Gloriette ausgewählt, wo wir irgendwo Elemente dieses, wir hießen es, das ist ein ländlicher Jugendstil, das sich oben entwickelt hat. Das waren Elemente wie der Rundbogen, der vorkommt, aber auch irgendwo diese ganz filigranen Details, die man sieht. Und wir wollten eben den Gast beim Betreten des Hotels auf eine Art Zeitreise begeben. Und haben eben dieses Element Rundbogen jetzt überall oder sehr stark aufgegriffen, sei es in der Fassade, sei es bei der Ausformulierung des Pools, der ja ganz oben da auf der Krone im Dach irgendwo thront und auch den Blick freigibt auf den Bozner Talkessel. Und wenn wir jetzt von Größen sprechen, ist es ein sehr, es ist ein Boutique-Hotel. Boutique-Hotel auch deswegen, weil es ganz ja, ausformulierte Details hat und auch von seiner Größenordnung. Es ist, wie wir sagen, relativ kuschelig, weil es auch sehr kompakt ist von seinen Flächen her. Und trotzdem, wenn man jetzt reingeht und das nutzt, sind die Leute sehr überrascht von der Raumwahrnehmung und trotzdem von der, irgendwo von der Großzügigkeit nicht flächenmäßig gesprochen, sondern Großzügigkeit, wie mit den Oberflächen, mit den Materialien, mit den einzelnen ja, Feinheiten umgegangen worden ist. Deswegen der Wohlfühlfaktor ist sehr groß. Und klarerweise, was es immer ausmacht, ist der Betreiber. Die Betreiberfamilie sind geborene Gastronomen in Bozen herunter, einige Lokale, und haben auch irgendwo das heißt uns mal gewagt, hier wirklich ein Hotel zu eröffnen. Und ja, das ist sehr, eigentlich ein sehr gelungenes Projekt in allen Stufenebenen.
Ja. Das Lorient, ja. Also wenn man das sieht, finde ich schon, das hat einfach eine krasse Qualität.
Ja, also auch da schwierig zu beschreiben, weil die Kombination aus Formen dieses Hauses, und das ist ein schönes Beispiel für dieses kulturelle Polster, was man da erkennt. Da sind Formen drin, die traditionelle Architektur der Region widerspiegeln und dann mit so abgefahrenen, ja, modernen, also obendrauf guckt halt so ein halbrunder Pool einfach raus, der dann mit so einem Muster, halbrunden Dach, ach, es sieht großartig aus. Also da geht einem wirklich das Herz auf, da möchte man hin, da möchte man verweilen, da möchte man einfach nur staunend vorstehen und sagen, Mensch, das ist unerhört, ich find's gut.
Ja, freut euch auf Folge 3, da habe ich mit dem Andi, dem Besitzer, einen Rundgang gemacht. Das zweite Projekt von Christian ist das E.ON in ebenfalls Oberbozen. Das ist da quasi um die Ecke. Ich habe die auch am gleichen Tag besuchen dürfen. Das ist nochmal ganz anders abgefahren oder eigenständig. Und das spielt mit einem Thema, mit einer Gestaltung, die ich noch nie so gesehen habe.
Ja, das ist eine ähnliche Ausgangssituation, weil auch hier, wie du es angesprochen hast, ja. Ich finde, das Tolle sind die Familien bzw. der direkte Ansprechpartner, der das Projekt realisieren will. Anders wäre, wenn ich das wirklich für einen Betreiber, für irgendeine relativ neutrale Kette irgendwas entwerfen müsste, da hätten wir irgendwo diesen Berührungspunkt, den wir unbedingt brauchen und suchen und verlangen, der kommt abhanden. Und das war beim Aeon eigentlich eher so, dass wir mit der Familie auch in Kontakt getreten sind. Es ist so, die Familie hat einen bestehenden Gasthof, das ist ein Ausflugsziel. Auch hier kannst du mit der Seilbahn rauffahren, musst allerdings etwas länger gehen, da gehst du so 20 Minuten durch den Wald und irgendwann reißt dieser Wald auf und bist auf einer wunderschönen Lichtung. Und auf dieser Lichtung gibt sich so ein bisschen den Blick frei Richtung Meranerland, Richtung Westen, und den Gasthof, den sie immer noch betreiben und betrieben hatten, ist Teil eines Bauernhofs. Das heißt, die Familie ist effektiv, sind Bauern, die über 50 Hektar an Wald besitzen und wollten jetzt eben der Nachgängergeneration, eben Max und Joachim, die Möglichkeit auch bieten, hier auf eigenen Beinen zu stehen und eben das Hotel zu führen. Das Hotel ist wirklich ein sehr exklusiver Hideaway. Es sind nur 15 Einheiten und man hat wirklich das Gefühl, wenn man jetzt diesen relativ dichten, dunklen, blaugrünen Wald verlässt, dass man da mal wirklich eingebettet ist in etwas ganz Besonderes. Und auch hier war die Zusammenarbeit. Und dann, man sieht es dann in der Gestaltung. Und die ganze Gestaltung ist etwas nicht Monocolor, sondern Bicolor gestaltet. Das heißt, es sind zwei Welten, die sich dort treffen. Und diese zwei Welten waren auch wieder die Generation. Es war einmal Max und einmal Elisabeth, die Mutter. Das war irgendwo dieser Blick in die Zukunft, das hat das ganze Mystische und das Dunkelblaue, wie wir es dann gestaltet haben, auch mit sich, und dass irgendwo dieses Bodenverhaftete und auch Wurzelbehaftete, heißt es mal so, das ist eher die der Wunsch, den dann auch die Bauherrin dann äußerte, und auch diese beiden Welten ja so verschmelzen zu lassen oder diese Schnittstelle dazwischen drinnen, fanden wir halt super spannend als Gestalter, jetzt irgendwo das auch nochmal zu zeigen, und je nachdem, in welchem Bereich man ist. In den Zimmern haben wir das Ganze sehr vertikal gestaltet, in den öffentlichen Bereichen dann um 90 Grad gedreht und haben dann sämtliche vom Vorhang bis zum Lampenschirm wirklich in dieses Konzept reingegeben. Das heißt, die sind meistens dann auch wirklich zweigeteilt, die Elemente. Ist ein Riesenaufwand von der Planung her, aber dann, wenn das fertige Produkt dann dort steht, und das Tolle ist, dass dann wirklich dieses Experiment, das wir angestoßen hatten, da sind sie voll mitgegangen. Könnte auch anders auslaufen, dass einfach die Bauern sagen, okay, finden wir spannend, aber nichts für uns. Das heißt, das ist immer, die Konstellation ist wichtig. Wer zieht bis zu einem gewissen Punkt mit? Und wir wollen da ja auch nichts jemanden aufdoktrinieren oder aufzwingen, sondern es muss immer in der Grundchemie irgendwie stimmen, dass das für jeden dann gut ist.
Ja, also hier, das hat ja auch nicht nur was mit Architektur, sondern auch mit Außenarchitektur, sondern auch mit Innenarchitektur zu tun. Wer sich da jetzt gerade nicht so richtig was drunter vorstellen konnte, wie immer, schaut auf die Bilder. Ansonsten, also von außen sieht es aus wie ein Science-Fiction-Hangar, in den so mehrere Raumschiffe reinfahren. Mich erinnert es tatsächlich ein bisschen an die Rückseite von Bühlwirt, ein bisschen wirrer von der Polygonstruktur her. Viele Winkel, die so ineinander übergehen, Glasbalkone mit gutem Ausblick. Wenig Einheiten, sagt er ja gerade. Und dieses zweigeteilte Konzept, der Flur ist plötzlich durchbrochen, also der helle Flur wird plötzlich von der Linie durchbrochen und geht dann in einen dunklen Flur über, auch eben mit so wilden Winkeln, die auf den ersten Blick willkürlich aussehen und dann aber wieder ein Konzept ergeben. Und das geht so weit, dass die Räume auch von oben nach unten dann, oben ist es dunkelblau, unten ist es hell, und das zieht sich dann auf allen Elementen eins zu eins durch. Also auf die Lampen, die genau auf dieser Höhe der Bemalung hängen, sind auch die Lampen oben grün, oben blau und unten weiß. Oder die Vorhänge, die an den Wänden hängen, sind dann auch oben blau und unten weiß und nehmen damit diese Form des oder diese Farbgebung auf. Ein bisschen traurig finde ich das in einem der Beispielbilder, die wir hier haben, das beim Aufzug nicht durchgezogen wurde. Da wurde eine Low-Hanging-Fruit irgendwie. Aber wahrscheinlich hat da der Sicherheitsbeauftragte gesagt, nee, geht nicht. Was ich schön finde ist, das ist noch ein kleines Detail, was ich liebe. Auf die Weise kann man eben auch Möbelstücke so wirr in den Raum stellen, ohne dass sie, wie man es normalerweise kennt, so ganz geordnet vor einer Wand stehen im selben Winkel. Denn wenn sich plötzlich so eine Farbtrennung quer über dieses Möbelstück zieht und das im Boden auch aufgefangen ist, dann steht das Möbelstück halt quer da drauf, solange diese Farbtrennung bündig mit dem Boden ist. Wunderbar. Ich möchte allerdings nicht die Person sein, die jeden Tag durch dieses Hotel geht und runde Tische, die in der Mitte in der Farbe getrennt sind, wieder so auf den Teppich stellt, dass die Beine exakt ausgerichtet sind. Aber gut, jeder möchte ja seinen kleinen seinen kleinen Spleen ausleben.
Ja, also das hat mich wirklich umgehauen. Es ist auch zum Beispiel so, dass in dem Poolbereich, das gedreht ist, da ist das Blau unten und das Weiß oben. Und natürlich ist die Linie, die Übergangslinie, auf der Höhe der Wasserlinie, wo das Blau also endet, wo das Wasser auch endet. Ich war da auch vor Ort. Leider durfte ich kein Interview führen und das war zeitlich nicht möglich. Ich hätte schon gedurft, aber der Chef Max hatte keine Zeit spontan. Hat aber nochmal Spaß gemacht, das zu sehen. Und ich finde, er erzählt es auch, hier steckt alles drin, was die Region ausmacht. Da ist dieser Generationenwechsel drin. Nebenan gibt es einen Bauernhof der Eltern. Da kann man auch Ferienwohnungen buchen. Für Familien ist also auch nochmal eine andere Möglichkeit drin. Ist also auch inklusiver. Du kannst da Produkte kaufen, lokale Produkte. Du hast halt diesen Mut, neu zu gestalten, die Qualität, Retreat zu schaffen. Alles das ist da einfach drin. Deswegen ist es einfach ein wundervolles Beispiel für die Architektur der Region. Das ist also.
Und das ist extrem. Das ist ja fast schon verschwenderisch durchdekliniert. Ne? Also im positiven Sinne. Weil niemand müsste ja, oder was es müsste, aber das auch nochmal so auf die Innenausstattung auszurichten, das ist ja wirklich eine Extra-Mile, die man sich auch wirklich vom Budget her bewusst entscheiden darf, weil jedes Möbelstück muss im Grunde custom angefertigt werden. Da kann nicht man was von der Stange kaufen und bei Hotelfachversand 24 bestellen, sondern da darf man dann zum Schreiner und zu den guten Handwerkern, wie wir eben gelernt haben, der Region gehen und sagen, so und so brauchen wir das, so und so kriegen wir das.
Ja, und also, die haben Spaß und machen das.
Ja, Hut ab vor dieser Extraleistung. Das macht dann einfach auch Spaß, dieses Hotel von innen zu entdecken und da Zeit zu verbringen.
Ich habe beide gefragt, weil das ist was, was ich mir mal überlegt habe. Leider haben wir sehr selten Architekten hier im Podcast, aber wenn ich mal welche treffe, weil ich war beim Tag der Architektur dabei und kam ins Gespräch über die Dinge, die nicht geklappt haben und die nicht gehen, und wollte halt von beiden wissen, was sie nicht realisieren durften oder wo die Grenzen sind. Musste aber feststellen, dass das in der Region gar nicht so leicht ist, da an Grenzen zu geraten.
Die Freiheit ist sicher hier. Der Weg von dieser Freiheit zur Realisierung ist dann teilweise schon auch länger. Das heißt, wir haben einige Projekte, die leider nicht realisiert wurden, aus mehreren Gründen. Aber es sind dann ja klarweise immer auch die Umstände, die dazu führen oder nicht. Das heißt, es ist schon schade, wir hatten einige Experimente auch hier in der Gegend, das ist wirklich toll gewesen, wäre auch zu realisieren. Da ging es um Türme, die klarerweise den einen oder anderen jetzt nicht so gefielen, beziehungsweise das war, ich denke auch immer, moderne und fordernde Architektur ist polemisierend, das ist auch gut. Architektur ist nicht nur irgendwo das reine Gebaute, sondern auch der Diskurs, der das auslöst und auch das Hinterfragen und vielleicht wie spricht da oder wie könnte man sich da ausdrücken, wenn wie sagt Tokotronik, die Welt ist noch die Idee war gut, doch die Welt doch nicht bereit, so in der Art. Aber ich denke, das ist auch die Freiheit des Architekten, zu sagen, ich habe effektiv die Freiheit, das zu gestalten, was ich für gut empfinde. Und dann die Realisierung oder der Weg hin zur Fertigstellung, das sind mehrere Faktoren, was mitschwingen. Aber ich denke, diese Gedankenfreiheit, die kann dir dann sowieso niemand nehmen. Und eben auch, dass das den Mut zum, vielleicht zum Spinnen, den Mut zum Experimentieren, wenn man den nicht mehr hat, dann wird es schlimm, weil dann zwängt man sich selbst in eine Ecke, wo man sagt, okay, ich kalkuliere bereits eine mögliche Realisierungswahrscheinlichkeit. Mhm. Und wenn man so viel Kalkül in ein Projekt legt, dann mit zu viel Kalkül bleibt die Emotion, glaube ich, auf der Strecke. Und eines der größten oder ja, ein großes Credo von uns ist, wir wollen alles andere wie Langeweile produzieren. Das heißt, wenn dann Langeweile das heißt, oder das dagegen arbeiten, das heißt, das polemisiert, dann ist es auch okay. Und der größte Wunsch ist dann klarerweise, wie du davor auch meintest, vielleicht im Heaven und Hell, dass man es wirklich danach auch in einer Ausfertigung, Ausformulierung spürt. Und dann, denke ich, hat man auch alles richtig gemacht.
Also das Thema mit den Kosten ist nicht unser Thema, weil wir eigentlich das Glück haben, mit wirklich sehr, also gute Bauherren zu haben, denen Kosten überhaupt kein, für die Kosten kein Thema ist. Also das kann ich jetzt nicht sagen, dass wir das nicht realisiert hätten. Was ich jetzt, ich schneide ein Thema an, wo ich ein bisschen zwiespältig bin. Ich bin ja Agnostiker, ich bin aber immer sehr fasziniert von religiösen Bauten. Da haben wir schon einige Schritte gemacht. Wir machen jetzt gerade eine Friedhofserweiterung am Ritten, auch wiederum ein unter Denkmalschutz stehender Friedhof, der erweitert wird, sehr schwierig, sehr aufwendig in der Vorarbeit, weil da große Widerstände waren und so weiter. Aber das Thema ist sehr reizvoll. Aber wie gesagt, es geht natürlich im sakralen Bereich dann schon relativ weit. Und was halt in Südtirol nicht so häufig der Fall ist, sagen wir mal, Hochhäuser bauen. Und mir gefällt natürlich die Symbiose zwischen, sagen wir, der Funktionalität und den, sagen wir mal, die Herausforderung, dass man die in der Architektur, also die statischen Herausforderungen in die Architektur integrieren kann. Das würde mich schon sehr reizen.
Ja, das ist mal spannend, in so die Gedankenwelt von solchen Jobs hineinzublicken und auch was da, dass da auch noch ja. Leidenschaft dabei ist, ne? Und noch Ziele, was zu erreichen und was Neues zu schaffen, ja.
Zum Schluss, nachdem wir jetzt so viel Tolles gehört haben und auch glücklich und am Schwärmen sind, wollte ich vielleicht noch mal ein bisschen das Thema Qualität gegen Luxus noch mal besprechen. Deshalb, oder zumindest andeuten, da habe ich die beiden noch gefragt, wie sie das eigentlich sehen, weil ich glaube, das ist halt das Spannungsfeld schlechthin. Wenn wir halt so schwelgen und schwärmen und glücklich sind über tolle Architektur, ist das halt auch immer etwas, was hochpreisig ist, muss man sagen. Also wir hatten ja das Hubertus damals auch gesehen, da liegen die Zimmerpreise bei mehreren hundert Euro, natürlich dann auch mit Essen dabei und Wellness und so weiter. Und das ist eben auch so ein Ding. Und man spricht dann lieber von Qualität als von Luxus. Und ich finde das durchaus auch ein Punkt, den man ihnen geben kann. Da habe ich die beiden nochmal direkt so befragt, wie das aus Sicht von Architekten eigentlich ist, dieses Spannungsfeld aufzulösen.
Ich höre die Diskussion der Touristiker, also die sagen, wenn wir nicht mindestens 4 Sterne haben, dann ist die Wertschöpfung nicht hoch genug und so weiter. Man konzentriert sich dann eben auf einen gewissen auf eine gewisse Kundenschicht, die natürlich zahlungskräftig sein muss und verlässt dann, sagen wir mal, den Bereich des, sagen wir, normalen Touristen. Das ist sicherlich ein Thema, was hier in Südtirol, sagen wir mal, verfolgt wird mit seinen, sagen wir mal, Risiken auch natürlich. Ja. Das heißt, wir haben dann entsprechend eine gewisse Gesellschaftsschicht, zum Beispiel aus Deutschland, die hier Urlaub macht, und für andere Leute wird das kaum erschwinglich dann sein.
Ja, schwingt schon immer auch mit, weil wir ja grundsätzlich einen holistischen Ansatz haben, zu sagen, okay, ich will jetzt nicht nur Zweckbau irgendwo gestalten und in Absprache mit dem Bauherrn, mit dem Betreiber irgendwo ein Konzept finden, sondern oder eine Gestaltung definieren, sondern es geht schon auch wirklich um, wie möchte der Gastgeber den Gast empfangen nehmen und wie sieht, du hast davor den Luxus angesprochen, es gibt ja auch wirklich eine Tendenz hin, jetzt würde ich nicht sagen zum Verzicht, aber auf das zurückzubesinnen, wie zum Beispiel auch Max von Eyon oben sagt, er lässt auch ganz offen Freiheiten zu für den Gast, um nicht sämtliche Angebote oder Zusatzmöglichkeiten zu bieten, sondern einfach, da ist eine Grundsatzausstattung da. Es ist in der Hinsicht exklusiv, aber exklusiv ohne jetzt einen überschwappenden Luxus, sondern ich denke oben, dass das Tolle ist wirklich das Remote-Sein, diese absolute Ruhe und auch mal vielleicht den Luxus zu haben, den ganzen Schnickschnack irgendwo nicht zu brauchen. Das ist das. Vielleicht ist auch viel der Gast, der sich mit diesen umgibt, möchte das auch zeigen. Das hat ja auch viel mit Selbstpräsentation zu tun. Die ganzen Hotels sind ja teilweise auch sehr oft nicht nur publiziert, was jetzt in einer guten Presse ist, sondern jeder reproduziert sich ja selbst über die sozialen Medien. Und je nachdem, wie sich die Gäste selbst sehen, umgeben sie sich mit gewissen Häusern und Gestaltungen auch. Und wenn man, je nachdem, was man von sich selbst hält, ist halt die Auswahl der Häuser halt dementsprechend. Ja.
Genau, das ist halt das Spannungsfeld, was wir mitnehmen in die Podcast-Trilogie.
Ja, das ist wirklich ein Thema, was mich auch im Moment sehr beschäftigt. Also ich war gerade vor kurzem erst wieder im Europapark, dem wir ja auch irgendwann mal gerne eine Folge widmen wollen. Das ist seit ewigen Zeiten auf unserer To-Do-List. Leider hat sich da gerade wieder eine Option, die da ein Tor geboten hätte, kleiner Blick hinter die Kulissen, wieder geschlossen. Kann ich an anderer Stelle mal erzählen. Trotzdem, auch da sind die Zimmer teuer, wenn man so ein Parkhotel möchte. Die Qualität in diesen Hotels ist allerdings, je nachdem, was man erwartet, für mich grandios. Das Essen, die Atmosphäre der Zimmer, dass ich direkt in den Park kann, das ist alles so liebevoll gestaltet und alles. Wir haben den Park ja schon an anderer Stelle mal gelobt. Keine Kooperation, Disclaimer. Und ich finde das hat bei mir gerade nochmal einen Denkanstoß ausgelöst, dieses Qualität und Luxus, weil wir als kapitalistische Gesellschaft mehr oder weniger so diesen Low-Cost-Bereich ja geschaffen haben über die letzten 20, 30 Jahre im Reisen, ist so ein mittlerer Sektor entstanden, der eigentlich früher das Mindestmaß war und jetzt durch gar keine Beinfreiheit mehr im Flugzeug und ich will jetzt gar nicht so Hostels oder sowas mit reinwerfen, weil die gab es ja früher auch schon, aber weiß ich nicht, Gemeinschaftsbadezimmer und einfach Betten, die den Namen nicht verdienen und einen Ausblick auf eine Häuserwand und sowas. Hauptsache, ich bin vor Ort. Und für manche ist das ja auch eine Option, zu sagen, ich möchte wandern gehen, ich möchte rausgehen, ich möchte mir eine Stadt angucken. Mein Hotelzimmer, ey, das ist mir vollkommen egal. Und ich bin da anders. Für mich ist ein Hotelzimmer auch immer ein Rückzugsort und ein Ort, an dem ich morgens aufwache, an dem ich dusche, an dem ich die Nummer zwei erledige und sowas. Und dementsprechend hat das für mich einen Wert, den ich dann auch so wenig Urlaub, wie zumindest ich persönlich machen kann, aufgrund meines Jobs, auch gerne bezahle, weil ich dann auch eine Disruption von meinem Alltag wünsche, also eine positive, nämlich vielleicht wirklich eine Badewanne, die eine Sprudelfunktion hat oder eine Sauna in Reichweite und sowas. Das gönnt man sich dann. Aber das darf ja jede Person für sich selbst entscheiden, was einem da im Urlaub wichtig ist. Und ich finde, Qualität ist da so ein zweischneidiges Schwert für mich, weil einerseits ist es traurig fast schon, dass man darauf hinweisen muss, separat. Zum anderen aber auch für mich ein guter Denkanstoß, da einen Blick drauf zu kriegen. Weil ja, ich bin eine Person, die legt Wert auf Qualität an den Urlaubsorten, wo ich meine Unterkunft wähle, ja.
Geht mir zunehmend so. Ich bin jemand, der angefangen hat, auf ersten Spanienreisen zu zweit das Hostel für 40 Euro zu nehmen. Und ich musste erst unter Zwang damals durch meinen Mitbewohner, Mitfahrer, weil es geregnet hat und einfach kein Hostel verfügbar war, wirklich geprügelt werden, ein Hotel für 70 Euro. Und ich dachte dann, ach, das ist ja besser. Das ist ja eigentlich nur ein bisschen teurer zu zweit. Das ist aber viel besser. Und dann ist es irgendwie nach oben gegangen. Und ich habe entdeckt, dass überhaupt auch Hotelarchitektur eine Rolle spielt, dass die Orte vielleicht auch schöner sind, dass der Ausblick eine Rolle spielt, dass es dann auch gutes Essen gibt, dass Gastfreundschaft plötzlich da ist, dass sich Menschen auch wirklich für dich interessieren, dass es familiär wird, dass ich ein Zuhause finde, was ich so in dieser Art und Weise nie gehabt habe. Vielleicht das mal als Ausblick auf Themen, die später nochmal eine Rolle spielen, aber das ist halt auch eine Reise für sich und zu merken, wie diese Qualität halt irgendwo auch was macht. Und natürlich ist dann manchmal die Grenzen zum Luxus und auch zum, wenn man so will, Quatsch sind auch fließend, wo da einfach Dinge dazukommen, die ich dann auch nicht mehr gut finde und einfach nur noch Ressourcen und Geldverschwendung finde. Aber es ist halt auch sehr subjektiv, ne? Was sie da für sich als zu
genau,
viel empfindet.
Genau, da gibt es auch, denke ich, keine grüne Wiese, auf der man irgendwie alle abholen wird und alle sagen werden, ja, das ist optimal für mich. Manche tippen an die Stirn, wenn sie sagen, so, ne, Hotel darf eine Sauna haben. Andere sagen, nee, und eine Sauna alleine, also ich brauche eine Sauna nur für mich, ne, und sowas. Und das ist ja auch das Schöne fast schon, dass ein Urlaub etwas so Individuelles ist, dass da jeder für sich entscheiden sollte, was holt mich runter, was gibt mir das, was mir ein Urlaub, ne, was ich von einem Urlaub erwarte und sowas. Ich weiß, dass einige eben bei meiner Aussage Europapark wahrscheinlich mit den Augen gerollt haben und an so typische abgewohnte so Themenpark-Hotelräume denken. Das ist im Europapark, zumindest in dem Kona Saar Hotel, in dem ich war, definitiv nicht so. Und das ist schon gehobenes Maß und einfach sehr, sehr schön. Und das ist halt so die Erfahrung, die man sammelt und die darf jeder für sich selbst machen.
Jetzt langsam zum Schluss, oder wir sind eigentlich am Ende. Ich habe gleich noch ein Ding, was speziell ist so ein bisschen. Aber hast du das Gefühl, einen guten Eindruck bekommen zu haben, was die Region ausmacht, wie die da so ticken, was die Spannungsfelder sind? Ist das ein Einstieg, der spannend ist, oder gibt es noch was für dich offen geblieben ist?
Ja, habe ich. Vor allem natürlich durch die jeweiligen Augenpaare dieser beiden Architekten, / Architekturbüros. Ich glaube aber schon, dass man durch diese Spannweite von beiden einen Eindruck bekommen kann, was da sich, also welche Eigenheiten, Herausforderungen und Schönheiten, neues Wort, diese Region bietet und was da die individuelle Herausforderung ist und warum insbesondere, oder es ist jetzt insbesondere, warum auch wir beide, also du ja zuerst und dann hast du mich am Schlawittchen gepackt und gesagt, Sven, wir müssen dahin. Und dann sind wir da durchgefahren und alles, was du mir gezeigt hast, was in diesen Bereich mit reinpasst, hat mich ja sehr beeindruckt und mich dazu gebracht zu überlegen, ich muss da auch nochmal hin und zwar nicht nur, um einen Podcast aufzunehmen, sondern um da mal die Füße hochzulegen und jetzt nochmal da so einen Ausschnitt zu haben von Menschen, die in dieser Region mitgestalten, hilft mir oder gibt mir nochmal einen schönen Blick hinter die Kulissen und bestätigt auch vieles vom Bauchgefühl her, was ich eben da habe, ja.
Ja, ich habe gerade Mühe gehabt, alles reinzubringen, was ich noch im Kopf habe, aber zum Glück gibt es ja noch weitere Folgen, also wir bleiben dran. Ganz zum Schluss habe ich aber noch mal Egon Kelterer gefragt, wie kommt es denn, dass ein Architekt ein Weingut hat, und das würde ich gerne nochmal vielleicht hinten dranhängen oder kurz einmal einspielen, weil es nochmal ein bisschen zeigt, wie da auch nochmal was in der Region passiert.
Also ich, das ist so, ich seit ungefähr 12 Jahren bin ich, sagen wir mal, mache ich hobbymäßig, nennen wir es mal so, Weinbauer. Ich bin in den Wochenenden eigentlich fast nur im Weinbau. Und ich bin eigentlich meistens relativ froh, weil das ein sehr großes Gegengewicht schafft zu der Arbeit im Architekturbüro. Das ist ein Moment, wo man sich irgendwie in sich gehen kann, wo man sich ein bisschen selber finden kann, wo man mal 2 Tage lang schweigen kann, nicht ständig reden muss.
Außer Podcaster kommt vorbei, aber gut.
Ja. Und also in dem Sinne betreibe ich den Weinbau selber sehr gerne. Ich bin Biobauer aus Überzeugung und wir haben auch ein Feld ist auch mit in der höchsten Linie wird auch Spitzenwein produziert. Andere sind in Mittellinien und so weiter. Mir gefällt natürlich im Weinbau der Wein selber. Ich trinke gerne Wein, ich trinke gerne guten Wein und für mich ist das jetzt schon eine Herausforderung, auch guten Wein zu produzieren.
Ja, und für mich ist Weinbau wie Architektur. Es reift lange und wenn es lange gereift hat, kann was wahrlich Tolles entstehen. Das würde ich sagen, nehmen wir mal als Teaser oder als Ausblick auf die nächste Folge. In der geht es um Architektur von Weingütern, moderne Architektur. Und ich spreche mit 3 Weingütern, die da also auch einiges zu dem Thema beitragen. Wie geht es mit dem Wein? Was bauen sie gerade neu und wie ist das entstanden? Da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, und ich würde sagen, dann machen wir den Sack erstmal zu, auch wenn es mir schwerfällt. Es ist noch so viel, liegt hier noch so auf dem Tisch, was noch in den Sack rein könnte, aber hier vielleicht ist einfach erstmal für heute den Strich drunter und bleibt auf jeden Fall dabei und dran, wenn ihr Spaß habt an dieser mutigen, qualitativen und kreativen Region Südtirol.
Ja, danke für den Einblick und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.